Nachhaltigkeit ist die Antwort auf viele Krisen, die wir gerade spüren. Und alles, was wir spüren, was wir auch gerade sehen und die Frustrationen und die Ängste und die Verzweiflung auch an vielen Stellen über die aktuelle Situation, das sind gerade die Themen, die einfach auch erdrückend sind. Und Nachhaltigkeit ist die Antwort darauf. Man steckt dahinter, dass Leben und das Handeln innerhalb von planetaren Grenzen, faire, gerechte Gesellschaften und das Ganze in einem, ja, in einer Wirtschaft, die der Gesellschaft und auch der Umwelt dienlich ist und nicht so wie jetzt alles dient der Wirtschaft. Wenn wir was für alle tun, dann tue ich ja auch was für mich. Und damit sind wir so ein bisschen bei diesem grundlegendsten, der grundlegendsten Intention von Nachhaltigkeit, dass die Menschheit überlebt.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Karina zu. Sie bewegt das Thema Nachhaltigkeit als eine Denk- und Arbeitsweise. Es geht um individuelles nachhaltiges Verhalten und welche Qualitäten dadurch entstehen, aber auch welche Ängste vor Veränderung und Verletzlichkeit aufgelöst werden wollen, um zu erkennen, dass alles zusammenhängt und wie wir wieder in eine authentische Verbindung statt in das Gegeneinander kommen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen heute zum Podcast Empathieschenker, Karina. Und wie immer auch an dich die Frage, was ist das, was dir wichtig ist, das Thema, mit dem du gerne gehört werden möchtest?
Für mich ist das das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit groß gedacht, nicht nur die kleinen Themen umzusetzen, sondern genau das nicht, sondern Nachhaltigkeit ganzheitlich anzugehen, das große Ganze zu sehen.
Nachhaltigkeit groß gedacht, nicht in die Kleinigkeiten sich verstricken, sondern das Ganze sehen. Okay, was meinst du damit konkret und wie kommt es dazu?
Ich kann das mal so erklären. Wir haben, also ich arbeite bei einem Unternehmen und wir haben tatsächlich dafür sogar einen eigenen Begriff entwickelt, damit wir das besser verstehen und damit wir es auch anderen besser erklären können. Und wir nennen Nachhaltigkeit eine Denk- und Arbeitsweise. Das
Okay.
heißt, es nicht nur darum geht, dass wir einzelne Maßnahmen ergreifen, Dinge verbessern, Indikatoren optimieren, monitoren, Nachhaltigkeitsbericht, schreiben, sondern für uns ist das Ziel, dass Nachhaltigkeit auch viel stärker eine Haltung, ein Mindset und auch Fähigkeiten sind, die wir in jeder unserer Handlungen ganz automatisch mit integrieren. Also es ist gar nicht ein, was wir tun, sondern ein, wie wir Dinge tun. Und deswegen nennen wir das Nachhaltigkeit als Denk- und Arbeitsweise. Und es beschreibt es für mich ganz gut, weil diese Haltung aufzubauen und dieses Mindset aufzubauen unfassbar doll hilft, Nachhaltigkeit besser zu verstehen und vor allem es auch nicht mehr als Belastung, als zusätzliche Belastung zu sehen, sondern es wird, ja, es wird zum Teil von mir.
Also Nachhaltigkeit als Denk- und Arbeitsweise, es geht weniger um das Was, sondern wie, damit es nicht mehr eine Belastung ist, sondern zum Teil von mir wird und eine Haltung. Mal verstanden.
Genau.
Okay, als ich zugehört habe, habe ich gerade gedacht, dann stelle ich mir nicht mehr die Frage, ob ich ein Verbrenner- oder Elektroauto fahre, sondern wie ich Mobilität umsetze. So?
Ja, und es heißt auch einfach, dieses, selbst wenn ich mit einem Verbrenner fahre, vielleicht weil das auch genau das Auto ist, was gerade in der Garage steht, auch einfach zu sagen, ja, dann ist das halt auch so, weil ich habe das abgewogen mit allen möglichen anderen Faktoren. Ich habe nachgeguckt, Laufen ist keine Option, das würde 3 Stunden dauern, es passt nicht. Ich muss jetzt, vielleicht ist auch gerade mein Bedürfnis, schnellstmöglich irgendwo hinzukommen, dann ist es vielleicht das Auto. Und also es Es ist natürlich auch gleichzeitig also so wie ich auch Entscheidungen treffe, laufen viele Kriterien in meinem Kopf ab. Und ich überlege dann auch immer, macht es jetzt wirklich gerade Sinn, allem, also zum Beispiel nehmen wir jetzt das Thema Verbrenner und dann geht es wahrscheinlich auch um den CO2-Ausstoß ganz stark. Macht es jetzt wirklich Sinn, auf alles zu verzichten, was CO2 ausstößt? Weil dann sind wir nicht mehr Teil des gesellschaftlichen Lebens. Also ich höre auch gerade ein Hörbuch, Hoch die Hände, Klimawende heißt das. Und da geht es auch so ein bisschen um Klimapsychologie. Und da ist es genau das Thema gerade, ist der ökologische Fußabdruck und nicht darauf nur zu achten und zu gucken, sondern eher auf diesen Handabdruck zu gucken, welche Wirkung hinterlässt man und wozu mache ich etwas, das vielleicht auch gerade im ersten Schritt schädlich ist für Dinge, weil vielleicht der Mehrwert größer ist als der Schaden, den ich anrichte.
Ich glaube, ich habe verstanden, ich beschreibe das mal mit eigenen Wörtern, weil ich da über das in letzter Zeit öfter nachdenke, wenn ich mit Leuten spreche. Dann habe ich da den Eindruck, dass deren Denk- und Handlungsweise ist, was ist wirtschaftlich am profitabelsten, also am günstigsten. Das ist ja eine Handlung, Denk- und Handlungsweise. Ich kaufe, das war die Diskussion. Wann macht ein Elektroauto Sinn? Ja, ist es wirtschaftlicher als ein Verbrenner? Also deren Denk- und Handlungsweise war, ich nehme das Auto, was wirtschaftlich ist. Und wenn du jetzt davon sprichst, Nachhaltigkeit als Denk- und Handlungsweise, dann wäre deine Betrachtung der beiden Möglichkeiten der Mobilität, welche ist nachhaltiger? Und dann würdest du so entscheiden. Weil wir dann wegkommen von der Diskussion Verbrenner oder also wir reden nicht mehr über das, was für ein Auto wir nehmen, sondern warum wir das Auto nehmen.
Genau. Also es ist ein bisschen größer zu machen, diese Frage, nicht nur auf die reine Wirtschaftlichkeit zu sehen.
Ja. Und warum ist dir das wichtig?
Weil ich einen ganz, ganz großen Bedarf sehe, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen, weil Nachhaltigkeit ist die Antwort auf viele Krisen, die wir gerade spüren, beziehungsweise kann man auch nicht nur von Pluralkrisen sprechen, sondern einfach die Multikrise. Ich war gerade auch noch in einem Vortrag, da wurde von der Multikrise gesprochen, deswegen ist das so präsent gerade. Und alles, was wir spüren, was wir auch gerade sehen und die Frustrationen und die Ängste und die Verzweiflung auch an vielen Stellen über die aktuelle Situation, ob das jetzt der Rechtsruck ist, ob das der Krieg in Israel ist oder in Iran ist, das sind gerade, oder auch die Trump-Regierung, das sind gerade die Themen, die einfach auch erdrückend sind. Und die sind erdrückend und ich fühle mich davon auch manchmal erdrückt von den ganzen Nachrichten. Und Nachhaltigkeit ist die Antwort darauf, weil was steckt dahinter? Ich orientiere mich da gerne an den Sustainable Development Goals. Was steckt dahinter? Das Leben und das Handeln innerhalb von planetaren Grenzen, faire, gerechte Gesellschaften, wo es uns allen zumindest schon mal besser geht als jetzt und wo es uns im Idealfall auch gut geht. Und das Ganze in einer Wirtschaft, die der Gesellschaft und auch der Umwelt dienlich ist und nicht so wie jetzt alles dient der Wirtschaft. Das heißt, diese ganzen Systeme, in denen wir leben, die Gesellschaften, in denen wir leben, darauf auszurichten, was ein gutes Leben bedeutet und nicht, wer wie viel Geld auf dem Konto hat oder wer wie viel Geld verdient und wie viele Yachten jemand hat.
Also die Aufmerksamkeit da und die Bedeutung darauf zu legen, was brauchen wir, damit wir ein gutes Leben leben können, unabhängig von der Zahl auf meinem Bankkonto.
Genau.
Und dass wir da uns treiben lassen oder hinbewegen, ne, was brauchen wir zum Leben und nicht, wie kriege ich viel Kohle damit. In dem Glauben vermutlich, wenn ich genug auf dem Konto habe, kann ich mir eh alles kaufen und leisten, was ich brauche. Keine Ahnung, wie die denken.
Und das Schlimme ist gerade, dass es im Moment so ist, wenn du aktuell viel auf dem Konto hast, werden dir viele Türen geöffnet und wird dir viel möglich sein. Und manche sprechen auch von sogenanntem Überreichtum. Und dieser Überreichtum ermöglicht, dass das eine sehr viel Einfluss und Macht haben und steuern können. Ich meine, es gibt so gerade nach der Wahl in den USA war das ja auch ein Riesenthema. Elon Musk hat den Wahlkampf zum großen Teil finanziert und für ihn war das umgerechnet zu einem Normalverdiener ungefähr so viel wie ein Abendessen für zwei Personen, was er ausgegeben hat in seiner Relation, um diesen Wahlkampf zu finanzieren. Also, und das ist so dieser eine Satz, ist bei mir auch hängen geblieben. Manche Menschen können sich ein Abendessen kaufen und andere einen Präsidenten. Und das ist zum Beispiel etwas. Und was ich aber auch beobachte, ist, da herrscht auch ein unglaublicher Kampf. Wer erstmal so viel Geld hat, muss das auch verteidigen, diese Position. Weil hinter Geld steckt aktuell Einfluss. Und das darf meiner Meinung nach nicht sein. Also, wenn wir aufhören, dass die finanziellen Ressourcen es abhängig machen, wie viel Einfluss, wie viel Macht ich habe. Wenn wir das aufhören, dann ist auch die intrinsische Motivation auf einmal weg, dass es nur um Geld geht. Weil dann ist eher die Frage, wie kriege ich Einfluss, wie kriege ich Mitspracherecht? Und das müsste gerechter verteilt sein.
Ich teile meine Resonanz, wenn ich das höre, nicht? Wenn ich dann für Nachhaltigkeit eintrete, dann bin ich doch eigentlich eine Bedrohung für die, die ihre Macht- und Geldposition verteidigen wollen, weil du das ja dann auflösen würdest.
Absolut. Und gleichzeitig gibt es viele Menschen, die auch mit zu den obersten 10% oder obersten 1% gehören, die Initiativen ergreifen, wie es gibt ja dieses Tax Me Now, wo gerade hier in Europa ist das sehr groß, wo Millionäre auch sagen, nein, ihr müsst nicht besteuern, weil, und das ist nämlich eine Sache, die mir auch bewusst geworden ist in den Gesprächen und in den Talks, die ich da gehört habe, Eigentum verpflichtet.
Ja, steht im Grundgesetz.
Genau. Und in dem Moment sind die Personen, die dieses viele Geld haben, auf einmal in einer Verantwortung, dass die teilweise gar nicht, die wollen die Verantwortung nicht haben.
Und teilweise wissen sie es wahrscheinlich nicht.
Genau, und teilweise wissen sie es nicht, aber teilweise ist es ihnen bewusst geworden, dass sie die Verantwortung nur loswerden, indem sie ihren Reichtum reduzieren. Es geht ja nicht darum, ihn komplett loszuwerden, sondern ihren Reichtum reduzieren und damit sind sie schon verantwortungslos.
Ja, nochmal. Ach, wenn sie ihren Reichtum reduzieren, dann sind sie verantwortungslos und deswegen besteuern. Ah, verstanden.
Genau.
Ja. Genau. Ja, und dazu vielleicht noch ein Punkt, ne, das ist ja auch dann die Unterscheidung, wenn wir Tax the Rich, das ist ja da oft nochmal so, dass es da ja um eine andere Steuer auch geht, ne? Es geht ja nicht um die Versteuerung von Erwerbseinkommen, sondern von Vermögenseinkommen, was da einfach nur liegt, weil ich gerade viel habe.
Und Erbschaftssteuer.
Genau, also Geld, für das ich gar nichts getan habe. Ja. Ja. Und wenn das alles eintritt, was würde sich dann für dich erfüllen, dass dir das wichtig ist?
Ich glaube, das sind mehrere Punkte. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir aus dieser Multikrise rauskommen als Menschheit. Und damit sind wir so ein bisschen bei diesem grundlegendsten, der grundlegendsten Intention von Nachhaltigkeit, dass die Menschheit überlebt. Und das heißt auch nicht, dass wir hier in Deutschland, gehöre auch wirklich noch zu der Mittelklasse, das, was übrig geblieben ist von der Mittelklasse, von der Mittelschicht. Und da ist es wirklich so, da geht es jetzt nicht, also es geht jetzt bei mir persönlich nicht ums reine Überleben, aber es geht für mich schon darum, einen gewissen Komfort auch weiterhin zu haben. Und damit meine ich auch, jetzt wenn wir über Klima sprechen, dass ich die Möglichkeit habe, nicht unter Hitzewellen so zu leiden, also unter diesen Klimaschwankungen, die wir haben, und wenn dann gut angepasst zu sein daran oder halt auch unter Wirtschaftskrisen zu leiden. Jetzt muss ich nicht immer aufs Bankkonto gucken, ob ich jetzt gerade aktuell zu den Preisen tanken gehen kann, aber es geht vielen Menschen in Deutschland so. Und die größte Erkenntnis, die ich auch in den letzten Jahren gesammelt habe, ist, wenn ich mich mit Nachhaltigkeit beschäftige, es gibt so ein Zitat, aus einem meiner Veranstaltungen, die ein Studierender, der war Anfang 20, der das gesagt hat. Seine größte Erkenntnis aus dem Studium auch ist, wenn wir was für alle tun, dann tue ich ja auch was für mich, weil ich bin Teil von alle. Und darum geht es mir. Ich bin ein Teil von alle. Ich möchte auch ein Teil von einer Gemeinschaft sein. Und das kann das Land Deutschland sein. Ich sehe das aber auch als Weltgemeinschaft. Ich sehe mich als Teil der Weltgemeinschaft und ich sehe auch meine Verantwortung als jemand, der in Deutschland geboren ist, sich dafür einzusetzen, diese Gemeinschaft zu unterstützen und zu stärken und diese Welt für alle, die für alle da ist, die für alle gerecht ist, zu schaffen und darauf hinzuarbeiten.
Geht es dann um sowas wie Verbundenheit? Ich meine das jetzt nicht romantisch, sondern einfach nur das Bewusstsein, dass alles miteinander zusammenhängt.
Ja, definitiv. Auf mehreren Ebenen auch. Also das eine ist die Verbundenheit vom Außen, nenne ich das jetzt mal. Also von, wie funktioniert eigentlich die Welt? Wie funktioniert die Wirtschaft? Wie funktioniert unser Zusammenleben? Warum sind auch so Dinge, wie sie sind? Und gleichzeitig das andere, und das ist für mich fast noch das Wichtigere, die menschlichen Verbindungen. Also gerade durch Social Media, KI, spüre ich das, dass wir auch immer mehr die Verbindung zueinander verlieren. Und wir sind auch in so einer Wettbewerbsgesellschaft. Und mit dem Satz im Hintergrund, wenn wir was für alle tun, dann tue ich auch was für mich. Das ist was grundlegend gegen Wettbewerb Stehendes. Das heißt, das sind für mich so mehrere Dinge, die da verbindend sind. Und die menschlichen Verbindungen sind, glaube ich, mit eines der Fokusthemen.
Da gehe ich in Resonanz. Ich werfe mal was rein. Ich glaube, das ist der blinde Fleck unserer heutigen Gesellschaftszeit. Im Sinne von, boah, alle springen sie in die Social Media und meinen, müssen da ihre geilen Accounts und Content machen, damit sie irgendwie gesehen werden und mit dazugehören und merken gar nicht, weil es ein blinder Fleck ist, dass genau dieses Verhalten sie trennt. Also umso mehr, also Leute, also es gibt ja mal diesen Spruch, ne, fang an zu leuchten, nutze dein Potenzial, aber umso mehr ich da ja leuchte, im Grunde, umso isolierter werde ich ja. Das ist ja auch so die Energie, ne? Ich möchte alles überstrahlen, anstatt. Und dann wird es ja anstrengend, ne? Und wenn ich das zu Ende denke, dann ist ja, guck mal, wenn ich einfach nur mein Licht anmache und mein Licht scheinen lasse und wir das Licht dann gemeinsam übereinander legen, dann wird es ja noch heller.
Genau. Und das ist, finde ich, das Spannende, wenn man auch sich den Sternenhimmel anguckt. Es ist immer an Neumond sieht man die Sterne am allerbesten. Und dann hat man diese Gemeinschaft, dieses gemeinsame Licht von den vielen, vielen Millionen Sternen, die da am Himmel sind. Und es gibt ein viel, viel schöneres Bild als ein heller strahlender Mond, der dann auch noch durch unsere Lichtverschmutzung gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, den Sternenhimmel zu sehen.
Heißt also im Grunde, dass Nachhaltigkeit für dich sich darin zeigen würde, wenn wir miteinander statt gegeneinander handeln würden.
Das ist mit einer der Grundvoraussetzungen, genau.
Jetzt könnten wir da theoretisch drüber philosophieren, warum denn dann anscheinend so viel gegeneinander gehandelt wird oder Angst besteht, ins Miteinander zu gehen. Aber ich weiß ja nicht, was dich gerade, welche Frage dich dabei bewegt. Darum geht es ja eigentlich.
Also den ersten Impuls, den ich sofort hatte, ist Angst vor Veränderung. Das ist der Grund, warum wir das gerade nicht schaffen, weil ich auch ein bisschen das Gefühl habe, dass menschliche Verbindungen scheinen uns auch verletzlich zu machen, scheinen uns angreifbar zu machen. Gerade auch sowas wie Transparenz ist tatsächlich was, wovor viele Menschen Angst haben, auch dieses Ich selbst zu sein, so wie ich bin. Ich habe da auch letztens erst ein Gespräch gehabt, wo jemand dann gesagt hat, ja, aber ich kann ja nicht im Unternehmenskontext ich selbst sein. Und ich mir in dem Moment dachte, also ich darf das, ich darf ich selbst sein in meinem Unternehmenskontext und ich bin da so froh drum, dass ich zu 100% immer ich selbst bin Und ja, ich nehme auch eine unterschiedliche Rolle im Beruflichen ein als in der Familie oder als im Freundeskreis. Das bleibt das Gleiche, weil ich einfach eine andere Rolle habe. Aber das bin trotzdem alles ich. Und ich fand, diese Aussage hat mich ein bisschen schockiert. Und ich würde mir das für andere Menschen auch wünschen, dass sie sagen könnten, ich kann in jedem Kontext ich selbst sein. Und natürlich ist das verletzt, also baut man da Verletzlichkeit auf. Aber auf der anderen Seite ist das was so Schönes zu, ja, zu tun und zu sagen, was einem auch gerade durch den Kopf geht. Und dann, damit meine ich jetzt nicht irgendwie respektlos zu sein, wenn man sich auch mal ärgert, sondern gleichzeitig auch Rücksicht aufeinander zu nehmen, aber einfach zu sein, wer ich bin.
Wenn ich das höre, ne, jetzt habe ich, wie bist du jetzt dahin gekommen, sich selbst sein? Was war die Brücke zum Nachhaltigkeitsthema?
Ja, wir sind eigentlich davon gekommen, dieses Angst vor Veränderungen.
Ah.
Und dass ich glaube, das hat ganz, ganz viel auch, finde ich, damit zu tun, dass wir Angst vor Veränderungen haben und deswegen so menschlichen Verbindungen gar nicht zulassen.
Ja, genau. Und sich verletzlich zeigen. Also das Paradoxum auch da wiederum. Ich will Zugehörigkeit, weil Zugehörigkeit ist dann eine
Ja.
abstraktere Verbindung. Deswegen passe ich mich an, wie die sind. Aber es scheint ja dann nicht so eine nachhaltige Verbindung zu sein, weil sie nicht authentisch ist. Weil ich mich ja verändere, verstelle. Und wie ist es, wenn ich wirklich ich selbst bin? Und wenn ich ich selbst bin, dann ist es vielleicht die nachhaltige Verbindung.
Ja, und auch die tiefere Verbindung,
Ja.
weil zugehörig fühlen kann ich mich über verschiedene Dinge. Das kann über
Ja.
gemeinsame Werte sein, das kann über Inhalte sein, das kann über vielleicht auch, ich kenne, wer den wen kennt und deswegen haben wir eine Verbindung, also über
Ja.
andere Verbindungen. Aber die tiefste Verbindung habe ich, wenn ich ich selbst sein darf, weil dann ist das auf vielen verschiedenen Ebenen, dann ist es
Ja.
sowohl inhaltlich als auch Werte, als auch
Ja.
Haltung.
Ja, also auch menschlich, auch wenn es jetzt ein abstrakter Begriff ist, also, ne,
Ja.
also authentisch, kongruent in Integrität und so, ne?
Genau, aber das ist ja das, was wir mit menschlich häufig meinen.
Mhm.
Dieses Integrität und gleichzeitig auch Empathie, finde ich.
Ja, und vielleicht dann kommen so Begriffe bei mir auch wie nahbar und spürbar, fühlbar, ne? Wahrnehmbar.
Ja.
Also man zeigt sich dann wirklich.
Genau. Und die Frage ist auch, geht echte Verbindung ohne das?
Also meine Antwort ist für mich nein, weil, also wenn es echt ist, ne? Ich habe eine Verbundenheit, aber dann habe ich eine, hätte ich eine, also guck mal, Social Media, habe ich auch super viele quantitative Verbindungen, aber keine Qualität.
Ja.
Okay, das heißt, für dich ist Nachhaltigkeit dann nicht nur das große Ganze betrachten, sondern auch irgendwo das nach in die Tiefe schauen.
In die Tiefe und nach innen
Ja,
gerichtet, genau.
ja, ja. Und dann ist Nachhaltigkeit auf einmal nicht mehr, sondern ist es jetzt was Qualitatives und nichts Quantitatives, also keine Zahlen. Also Zahlen sind dann nicht mehr wichtig, sondern etwas anderes. Also wie fühlt es sich an, wie irgendwie so, oder?
Genau. Also es geht eben nicht nur darum, die irgendwelche Berichte abzugeben, irgendwelche Dinge zu messen oder was zu optimieren, sondern wirklich Dinge anders zu machen. Und das geht nur, wenn wir bei uns selbst anfangen. Und bei dem anfangen, wie wir denken, wie wir entscheiden, wie wir miteinander sprechen. Und genau.
Eigentlich geht es dann um nachhaltig sein.
Ja.
Jetzt ist die zweite Frage natürlich, haha, wie misst man da oder wie stellt man das fest? Also ich hab eine Idee davon, was du meinst, weil ich glaube, wir sind da sehr nah, was die Haltung und das Verständnis angeht, dass ich dann, wenn ich nachhaltig bin, eine qualitative Veränderung mit meinen Verbindungen jetzt zu allem, also sei es zu materiellen Dingen, sei es zu natürlichen Ressourcen, sei es zur Beziehung zu Menschen, erlebe. Und mich bestimmte Dinge nicht mehr stressen und ich mehr ins Vertrauen gehe, weil ich dann, man kennt das von Otto Scharmer, Theorie U, Presencing und so, Evolving, also ich kann dann spüren, was es braucht. Und dann löst sich für mich im weitesten Sinne die Unsicherheit auf, weil ich ja, also weil ich ein Gespür dafür bekomme in einer gegebenen Situation, was brauche ich denn jetzt, damit ich gut für mich sorgen kann. Während wenn ich in Zahlen gucke und sage, mein Konto ist leer, dann, scheiße, wo kriege ich Geld her? Ich weiß nicht, wo ich Geld herkriege. Weißt du, was ich meine? Also ist jetzt ein bisschen ein breites Bild, glaube ich. Aber kannst du es nachvollziehen, was ich meine?
Ja, und für mich ist das tatsächlich, und vielleicht mache ich jetzt für dich scheinbar einen kleinen Bogen, aber für mich ist das Umgang mit Komplexität. Und was mir nämlich aufgefallen ist, Nachhaltigkeit ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Und in dem Moment, in dem ich das auch als ein komplexes Thema anerkenne und auch versuche, dieses System zu verstehen, indem ich mich bewege und auch anerkenne, dass es Grenzen gibt, dass es Unsicherheiten gibt, dass ich gar nicht alles wissen kann und dann eine Entscheidung treffen soll, dass es mir dann auf einmal einfacher fällt, weil ich weiß, es gibt Unsicherheiten, ich weiß nicht alles, ich kann eigentlich nur die aktuell beste Entscheidung treffen, die sich nach der besten Entscheidung anfühlt. Dadurch ist es für mich auch viel, viel einfacher geworden, Entscheidungen zu treffen, anstatt vorher eine Excel-Tabelle zu machen
Ja, genau.
und dann abzuwägen, wo sollte ich Urlaub machen? Sollte ich jetzt, weiß ich nicht, was ist ein gutes Beispiel, mit dem Flugzeug nach Edinburgh fliegen oder sollte ich mit dem Zug in den Wanderurlaub in die Eifel fahren? Und die Frage stelle ich mir so dann gar nicht mehr. Also ich mache dann keine Excel-Tabelle und rechne dann irgendwas aus, weil es geht nicht darum, jetzt irgendwelche Gramm CO2 zu reduzieren, sondern mir geht es darum, was hat für mich welchen Mehrwert? Und es sind beides für mich coole Optionen. Aber manchmal bin ich auch einfach so, ich wollte schon immer nach Schottland und dann entscheide ich mich halt auch einmal ganz bewusst, aber mit dem Wissen, dass das negative Auswirkungen hat auf Umwelt und auch auf Gesellschaft. Aber trotzdem entscheide ich mich dann mal bewusst dafür.
Dann sind wir wieder an dem Punkt, Verantwortung übernehmen und nicht als selbstverständlich zu nehmen, dass ich das Flugzeug hat mir bereit zu, muss mir bereitgestellt werden oder der Zug muss immer pünktlich fahren und so weiter. Ne? Ja.
Ja, und das entspannt. Das entspannt, wenn man
Ja.
da auch, wenn man das berücksichtigt und auch, was du gerade gesagt hast, dieser Zug, dass der halt nicht pünktlich ist. Ich habe verstanden, dass das schwierig ist mit der Pünktlichkeit und tatsächlich im letzten Jahr ist mir das auch sehr, sehr stark aufgefallen, dass die meisten Verspätungen nicht wegen irgendwelcher technischen Störungen waren, sondern ich hatte tatsächlich die meisten Verspätungen wegen Personen auf dem Gleis.
Ja, oder weil die Tür nicht zugehen.
Oder so, wo ich
Personen in der
gerne
Tür.
ausgestiegen, genau, und wo ich halt gerne ausgestiegen wäre und den Leuten am Gleis gesagt hätte, wisst ihr, was ihr da eigentlich gerade den Leuten antut, die in diesem Zug sitzen, den 2000 Menschen und den Gegenzug, also die mehrere hunderte Menschen stören. Und ich glaube, denen ist das nicht bewusst in
Nö.
dem Moment.
Ja.
Oder sie nehmen es billigend in Kauf.
Ja. Ich habe so einen Punkt rausgehört, das ist ja, du hast gesagt, eine Annahme und Akzeptanz von Komplexität. Im Sinne von, ich kann mir einen Plan machen oder ich kann definierte Prozesse haben, von denen ich erwarte, dass sie mir das erwünschte Ergebnis geben, was in der schnelllebigen Zeit von heute ja, gar nicht mehr möglich ist. Und du hast ja aber die Multikrisen angesprochen. Ich habe mich halt gefragt, ob dann die Multikrisen eigentlich nur das Symptom der Nichtannahme sind, weil wir versuchen aus alten Handelsstrukturen uns diese Stabilität und Pseudokontrollierbarkeit zu erzeugen.
Absolut.
Also die Strategien kommen ja auch so bekannt vor, ja. So, dann versuche ich mir mal wieder was zu nehmen, was ich brauche, damit ich genug habe, ja. Also Einfluss, Kontrolle über Ressourcen oder so, oder Gewaltandrohung oder die eine Person, die uns jetzt sagt, wie hier wieder alles ist, und wenn die an der Macht ist, dann wird alles gut, bla bla, haha. glaube ich nicht dran. Aber es ist eigentlich auch ein entspanntes, einfaches Denken dann, aber dann sind wir gleichzeitig wieder bei dem Thema, unabhängig vom Geld, dass da Menschen sind, die nicht die Verantwortung für das Leben übernehmen wollen.
Und das zwingt halt leider auch andere Menschen, mehr Verantwortung zu übernehmen.
Okay, inwiefern?
Naja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal an die Politik denke, es gibt genug Personen, die dort etwas verändern könnten, die aber ihre Strukturen erhalten wollen, weil da auch eine gewisse Macht und eine Mitsprache hinten dran hängt. Also politische
Privilegien.
Systeme. Genau. Und deswegen halt auch manchmal für Sachen sind, die ihre Privilegien erhalten.
Ja.
Und das System, das, in dem wir jetzt gerade sind, das erhalten möchten. Und dann gibt es eben Menschen, und das sind halt, also jetzt im politischen System sind das NGOs, die viel, viel stärker, weil sie diese intrinsische Motivation haben, was zu verändern, dieses
Ja.
System zu verändern, es gerechter zu gestalten, die planetaren Grenzen einzuhalten. Die werden jetzt auf einmal oder fühlen sich verpflichtet, fühlen die Verantwortung, jetzt dieses Vakuum, was entsteht, dadurch, dass die Leute, die Macht und das Geld haben, die nicht übernehmen. Und dann gibt es ein Verantwortungsvakuum und dieses zu füllen. Und das sehe ich ganz viel bei jungen Menschen, die auch Fridays for Future zum Beispiel war ein Riesenthema. Die Burnout-Rate von KlimaaktivistInnen ist unfassbar hoch.
Ja.
Warum? Weil die versuchen, dieses Verantwortungsvakuum zu füllen. Dabei ist das gar nicht ihr Job, gar nicht ihre Aufgabe. Und das sehe ich auch ganz, ganz viel. Und das tut mir manchmal auch weh, das da zuzusehen und auch zu sehen, wie sehr da manche Menschen, es sind nicht nur junge Menschen, aber wie sehr Menschen darunter leiden, unter diesem Verantwortungsvakuum, weil sie das Gefühl haben, sie müssten das füllen.
Verstanden. Und gleichzeitig erzeugen sie ja dann wieder die Bedrohung für die, die ihre Privilegien bewahren wollen. Also da beißt sich die Katze ja wieder im Schwanz, ne?
Ja, und das ist auch der Grund, warum es so anstrengend ist, dieses Vakuum zu füllen, weil in dem Moment, indem ich versuche, Energie reinzustecken, dieses Verantwortungsvakuum auszufüllen und was für Veränderungen tue und mich dafür engagiere und dann auch noch Widerstand kommt, dann habe ich häufig die Energie, nicht mehr gegen diesen Widerstand zu arbeiten. Und das ist genau der Moment, wo manche Menschen dann auch keine Kraft mehr haben, dann
Ja,
weiterzumachen.
und dann veräppt das halt oder es bleibt, wie es war.
Genau.
Und jetzt höre ich ja schon raus, dass du dich deswegen anders mit Nachhaltigkeit beschäftigst, weil dir diese Veränderung ja wichtig ist, dass wir wegkommen von dem, was ist denn das Gegenteil von Nachhaltigkeit? Naja, dass wir von der, ich nehme an, der erlebten Gefahr, die du wahrnimmst, dass es endlich ist, hinkommen zu einem Modus operandi, also indem wir miteinander umgehen, dass wir so handeln, dass Dinge nachhaltig bestehen können im Wandel. Das ist, glaube ich, das, worum es dir geht, oder?
Genau. Trifft es ganz gut.
Und was machst du dann anders als ein Aktivist, als eine Aktivistin?
Das habe ich mich tatsächlich auch schon öfter mal gefragt. Ich glaube tatsächlich, sind es so ein bisschen zwei Dinge. Ich glaube, einer der wichtigsten Unterschiede ist, ich beschäftige mich damit beruflich. Also ich habe bewusst mich auch dazu entschieden, dass Aktivismus wird häufig in der Freizeit betrieben. Und was mir auch ganz stark auffällt, ist, wir haben nicht so viel Freizeit. Und die Freizeit, die wir haben, soll gleichzeitig auch noch andere Bedürfnisse erfüllen, außer sinnstiftend zu sein. Sondern da soll auch Erholung stattfinden, da soll auch Familienzeit, Freundezeit stattfinden. Und das heißt, unsere Freizeit ist relativ stark begrenzt und berufliche Zeit, da verbringe ich jetzt, ich arbeite Vollzeit, relativ viel Zeit am Tag. Und wenn ich fünf Tage die Woche meine 8 Stunden habe, gehen wir mal vom Durchschnitt aus, dann verbringe ich viel, viel mehr Zeit. Und wenn ich da was Sinnstiftendes tue und mich da mit Nachhaltigkeit beschäftige, dann habe ich ganz andere Hebel auch. Und ich bin auch nicht alleine. Das ist vielleicht mit AktivistInnen auch gleich. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die ähnlich denken, die ähnlich arbeiten, und wir entwickeln gemeinsam Formate, wie wir Nachhaltigkeit auch integrieren können. Und das ist einer der wichtigen Punkte. Und der andere ist eben das systemische Denken, die systemische Perspektive zu haben, auch zu wissen, dass ich alleine nicht alles kann. Und ich kann nicht alles, und ich habe erstens die Zeit nicht und auch nicht das Wissen und auch nicht die Fähigkeiten, alles alleine zu machen. Und ich darf auch ein bisschen Verantwortung an andere abgeben. Und deswegen habe ich mir zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Menschen zu begeistern für Nachhaltigkeit und mitzunehmen. Das heißt, alles, was ich tue oder was ich tun möchte, ist, andere dabei zu unterstützen, Nachhaltigkeit ganzheitlich zu verstehen, sich darauf vorzubereiten, auf diese Krisen, den Gestaltungsmut auch wieder zu bekommen. Und das ist für mich das Sinnstiftendste, was ich machen kann. Gar nicht selbst versuchen, an irgendwelchen politischen Systemen oder Unternehmenssystemen zu arbeiten, sondern andere dabei zu unterstützen, das bei sich selbst zu tun.
Zu inspirieren.
So ungefähr. Also das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass
Ja,
ich Menschen inspiriere.
das ist das Wort, was ich immer benutze mit dem Empathieschenkel, ne? Okay, ich habe verstanden, dass dein Weg ist, oder andersrum, dass du für dich erkannt hast, dass du ja Teil des Systems bist. Und dass du nicht mal eben die Welt retten musst, sondern dich entscheiden kannst, wie du als Teil des Systems deinen Beitrag zu etwas, was du als nachhaltig empfindest, leisten kannst. Und hast dementsprechend das Thema für dich auch zum Beruf gemacht, damit du deine Arbeitszeit da reinstecken kannst. Und stresst dich dann nicht nach dem Motto, ich muss jetzt hier mit der Politik reden, dass sich ganz schnell alles ändert, sondern auch das ist ja eigenes nachhaltiges Handeln zu sagen. Das geht nicht schnell, sondern Nachhaltigkeit ist ja etwas, was über Zeit überdauert, ne? Und nachhaltig getan wird, ne?
Ja, und ich bin nicht für die Multikrise verantwortlich.
Nö.
Nicht alleine. Und ich muss sie auch nicht alleine lösen.
Ja. Und gleichzeitig ist für dich klar, dass du Menschen inspirieren willst, darüber nachzudenken, ey, guck mal, wir haben die Multikrisen und was ist mein Beitrag in meinem Verhalten, den ich leisten möchte, dass sie sich um ein Achtmilliardstel auflöst.
Genau.
Ja. Punkt, oder? Irgendwie so.
Ich fand, das war eigentlich ein ziemlich schöner Abschlusssatz.
Ja, dann würde ich sagen, ich frage am Ende immer zwei Fragen, nämlich, was möchtest du abschließend sagen? Und wie war es für dich hier beim Empathieschenker?
Ich glaube, zum Abschluss möchte ich einfach nur sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr viel Mut macht, wenn man sich mal drauf einlässt. Und zwar nicht nur das Optimieren, das Kleine zu sehen, sondern auch das Große zu sehen, das macht unfassbar viel Mut. Und auch sich mit anderen Menschen darüber auszutauschen, sich zu verbinden, das ist ein ganz, ganz großer Mehrwert. Für mich selber, für mich persönlich, aber auch für das Thema Nachhaltigkeit. Und da kann jeder seine Energie rausziehen. Und wie ich den Podcast fand,
Nee, wie es für
ich
dich
hätte
war.
nicht,
Aber
wie
egal.
es für mich war. Okay. Also ich bin einfach fasziniert gerade, wie tief wir dann doch in die Inhalte und in die Gedanken und Themen und Haltung eingestiegen sind. Und tatsächlich waren das so ein bisschen so die letzten 15 Jahre meiner persönlichen Entwicklung, meines Werdegangs gerade in einer halben Stunde zusammengefasst. Richtig, richtig cool.
Und wenn du magst, kannst du jetzt auch sagen, wie du ihn fandst.
Ich fand ihn gut, aber mir macht es auch immer Spaß, mit dir zu reden.
Ach, danke.
Deswegen, du machst es einem sehr, sehr einfach, drauf loszusprechen und stellst spannende Fragen. Deswegen fand ich ihn auch gut.
In diesem Sinne, Karina, danke ich dir für dein Vertrauen und deine Offenheit, mir zu erzählen, was dir wichtig ist und dich bewegt.
Dankeschön, Sebastian.
Das war Episode 117, Nachhaltigkeit, eine Denk- und Arbeitsweise. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.